Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autofurie nach einer sehr langen Pause. In Anführungszeichen vielleicht sogar Zwangspause, denn es gab nicht so viel zu erzählen. Und heute gibt es viel zu erzählen, quasi so eine Art Tagebuch mit der, ich nenne sie mal Tesla Experience. Eigentlich hatte ich das als Video angekündigt, allerdings ist mir dann aufgefallen, so viel kann ich euch gar nicht zeigen und dann so lange da quasi nur zu erzählen, das passt doch besser zum Podcast. Es soll hier quasi mal drum gehen, in einer Art von Tagebuch, wie es war, 2 Wochen mit dem Tesla Model 3 Standardreichweite Plus unterwegs zu sein. Angefangen von der Abholung bis hin zur Rückgabe mit allen Problemchen oder eben nicht Problemchen unterwegs. Angefangen hat das Ganze mit der Abholung. Für gewöhnlich haben wir inzwischen den großen Luxusvorteil, dass wir uns darum nicht kümmern müssen. Aber die Leute von Tesla waren da so frei, dass wir sagen konnten, hey, wir sind da sowieso auf dem Weg an Köln vorbei, können wir das dann so legen. Und so hatten wir zumindest mal einen Weg fast gespart, indem wir das Model 3 auf dem Rückweg von Frankfurt dann in Köln abgeholt haben. Da fängt eigentlich auch schon die erste große Unterscheidung an in dieser Form von Tagebuch. Denn wir haben gesagt, wie sieht es denn aus nach den Öffnungszeiten? Ist da noch jemand da? Können wir das dann da abholen? Da hieß es, ja klar, könnt ihr abholen, kein Problem, und zwar per App. Das war schon mal die erste große Überraschung, dass das dann auch so einfach wie beschrieben funktioniert hat. Das heißt, wir standen vor dem Auto, App aufgemacht, aufgedrückt, Auto war auf. Und das ging schon relativ flott. Für gewöhnlich kann das sein, dass das ja durchaus mal 30 Sekunden dauert, bis das Ganze dann miteinander funktioniert. Und dementsprechend, ja, eine tadellose Abholung an Tag 1. Aber an Tag 1 kam dann auch schon direkt das erste kleine Problemchen. Wir sind quasi aus Köln raus und schon, patz, war der erste Steinschlag drin. Passiert einfach mal hin und wieder, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. In den meisten Fällen haben wir Glück und es ist nur ein sehr kleiner Steinschlag irgendwo ganz rechts in der Scheibe und man sieht es eigentlich gar nicht. Und das wird einfach dann halt nur dokumentiert, dass jeder Bescheid weiß und dann wird, sobald das Auto dann irgendwie zurückkommt, die Scheibe gewechselt. Diesmal hatten wir allerdings Pech, denn die Scheibe hat es quasi fast im Sichtfeld erwischt und auch nicht gering. Also es war ein relativ großer Steinschlag, den wir dann noch am Abend, glaube ich sogar, kurz nochmal gemeldet haben, beziehungsweise auf der Rückfahrt dann direkt gesagt haben, da ist was passiert, was machen wir? Und am nächsten Morgen dann die Bilder verschickt haben und ja, dann wurde entschieden, müssen wir doch wechseln. Dann haben wir am nächsten Tag morgens nochmal telefoniert und gesprochen, was wir jetzt machen, wie wir es machen, ob wir die Scheibe wechseln oder nicht. Und dann quasi gemeinsam beschlossen, okay, pass auf, wir wechseln die Scheibe und dann sind wir da alle auf der sicheren Seite. Und kurz nach diesem Telefonat kam dann auch nochmal der Rückruf, okay, es gibt jetzt den Termin in Dortmund im neuen Service Center in Holzwickede sind die, glaube ich, ganz genau. Da muss ich jetzt erstmal direkt einhaken, weil der eine oder andere sagen wird, ja, ist ja ein Pressefahrzeug, klar wird das dann sofort gewechselt und ihr seid sofort dran im Service. Da muss ich wirklich direkt hart einhaken, denn nein, da lebt ihr vielleicht so ein bisschen in einer Traumwelt leider, denn so ist es nicht. Es kommt durchaus mal vor, dass wir einen Steinschlag haben. Wie gesagt, oft haben wir Glück, dass er irgendwo weit, weit weg vom Sichtfeld ist und sehr klein. Aber es kam auch schon mal vor, dass es deutlich größere Probleme sind oder mal ein Riss und dann man sagt, okay, wir müssen die Scheibe tauschen. Und für gewöhnlich hieß es dann, ja komm, da ist ein Händler bei euch in der Nähe, der macht das schon. Und dann sieht es oft so aus, dass wenn man beim Händler anruft, der dann sagt, ja, kein Problem, da können wir in 3 Wochen einen Termin machen. Und der eine oder andere wird schon mitgerechnet haben, 3 Wochen, das wird ein bisschen knapp. Und leider ist es dann oft so, dass es nicht so wirklich funktioniert und wir das Auto dann öfters mal stehen lassen müssen. Oder es dann wieder abgeholt wird, gewechselt wird oder es 3-4 Tage steht und wir dann erst irgendwie einen Termin. Also kurz gesagt, dass am nächsten Tag oder sogar am Tag dann selber direkt ein Termin gemacht wird zum Scheibe wechseln, ist sehr, sehr, sehr selten. Und dann eben kurz auf dem Weg nach Dortmund gemacht, wie gesagt, auch schön vorsichtig gefahren, weil der Stein war ja noch drin in der Scheibe. Und auf dem Parkplatz dann angekommen, war auch kein großes Mitarbeitersuchen oder sonst was angesagt, wie das eventuell sonst so in Servicecentern, also generell in Servicecentern von Hersteller XY der Fall ist, sondern kurz jemand gesucht, der da beschäftigt ist, gesagt, wenn man ist und dann, ah ja, hier, Sie sind schon angemeldet und da weiter der Herr so und so, kommt dann gleich. Und dann war diese, ich sag mal, Serviceannahme eigentlich innerhalb von 3 Minuten erledigt. Der restliche Gesprächsinhalt war quasi so über die Marke generell und das neue Service Center. Und ich nenne das mal so Small Talk. Mit anderen Worten, mein bestes Service-Erlebnis seit 10, 15 Jahren, weil man sich eigentlich um nichts wirklich Sorgen machen musste. Jeder wusste schon direkt, um was es geht. Und wie gesagt, der Termin war auch relativ schnell gemacht. Dann hat das Team in Dortmund sogar noch versucht, die Scheibe direkt am Tag selber dann noch fertig reinzubringen. Das hat dann aber theoretisch hätte es geklappt, ja, aber man wollte lieber den Kleber einfach mal so komplett durchhärten lassen, damit das auch ganz so funktioniert. Und jetzt der nächste Punkt. Wir haben das Auto gewaschen und geladen zurückbekommen. Waschen wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen, so dreckig war er noch nicht, aber auch geladen. Und da einfach mal die Frage an euch: Wann habt ihr das letzte Mal ein Auto vom Service vollgetankt oder vollgeladen, sagen wir mal so, beziehungsweise auch noch gewaschen zurückbekommen? Also ich kenne das eigentlich nur, dass man mehr Kilometer auf der Uhr hat als vorher und vor allem mehr, als man überhaupt erwartet hätte. Plus der Tank ist auch leerer, als man ihn abgegeben hat. Von vor Ort haben sie schon mal die zwei Daumen bekommen, aber es ist ein super nettes Team da in Dortmund. Sehr ambitioniert, auch ganz frisch und richtig hinterher. Das kann ich nur noch mal betonen. Also wer im Bereich hier NRW ein Problem hat, einfach nach Dortmund gehen. Auch die anderen Serviceannahmen, sage ich mal, die wir so vor Ort mitverfolgt haben, die funktionierten ähnlich schnell, problemlos. Und also die Leute hatten eigentlich auch nie großen Aufenthalt da. Also aus dieser Sicht, das Serviceerlebnis war wunderbar. Natürlich kann man auch sagen, gut, es ist natürlich ein bisschen priorisiert gewesen, dadurch, dass es ein Pressewagen ist. Aber ich kann euch versichern, für gewöhnlich gibt es keine richtige Priorisierung, was die Fahrzeuge angeht. Denn für eine Werkstatt ist das ein Fahrzeug wie jedes andere auch. Kann durchaus sein, dass da, wenn irgendjemand, ich sag mal, Druck macht, das ein bisschen vorangezogen wird. Aber so deutlich haben wir das noch nicht erlebt. Vor allem Thema Steinschlag ist ja eigentlich eher eine Sache, wo man sagt, okay, könnt ihr das bitte direkt machen, weil es muss gemacht werden. Es ist auch ein Sicherheitsding und wir kennen das eigentlich auch durchaus so. Also nicht nur einmal kam das vor, dass es dann heißt, ja, die Scheibe haben wir gar nicht, die müssen wir bestellen. 10 Tage. Und das ist halt schon so eine Sache, wo ich denke, okay, da macht sich halt diese. Wir bauen ein relativ einfaches Auto mit vielen Gleichteilen irgendwo auch bezahlt. Dann ein kleiner Bericht, der es nicht in den Fahrbericht oder in den Roadtrip reingeschafft hat. Irgendwo zwischen Tag 1 und 3. Ich weiß nicht mehr so genau, wo es war, aber der Bildschirm hatte einen kleinen Absturz. Also so einen richtigen Blackscreen-Absturz. Auch das ist nichts Unbekanntes, sagen wir mal so. Allerdings, was dann quasi vom Model 3 selber folgte, das ist uns doch, ja, unbekannt. Denn es war ein kompletter Absturz, aber innerhalb von, ich würde sagen, wahrscheinlich waren es weniger als 10 Sekunden, hat er sich komplett selbst resettet und wieder neu hochgefahren, war wieder da. Und das, also besonders der zweite Teil, ist für uns auch neu gewesen, denn dass mal ein Absturz passiert, ist nichts Neues. Manchmal sind es so kleine Abstürze, die nicht weiter erwähnenswert sind. Manchmal sind es auch größere Abstürze oder Fehler, die dann durchaus den Weg ins Video schaffen, weil es vielleicht auch ein, ja, sagen wir mal, Sicherheitsrisiko war. Und bei den meisten Black- oder Bluescreens hat man das Problem, dass man das Fahrzeug wirklich komplett runterfahren muss. Heißt abstellen, abschließen und mindestens eine halbe Stunde stehen lassen. Dass der Wagen quasi, es war während einem Rangiervorgang, ich glaube vom Fahrpedalgefühl ist er da quasi auch in den Notstromfahrmodus gegangen, nennen wir es mal so. Und für gewöhnlich muss man das Auto dann eigentlich erstmal stehen lassen. Und der hat sich einfach komplett selber gerettet, wieder hochgefahren und war einfach nach nicht mal 10 Sekunden wieder da. Also von dem her, man merkt schon, es macht sich auch hier wieder bezahlt, eine Software zu haben oder sagen wir mal einen Computer zu haben, der alles regelt und nicht verschiedene Steuergeräte, wo halt, wenn eins sich abschießt, sich andere mit abschießen. Also auch hier wieder vielleicht ein schreckhaftes Erlebnis, aber in Folge wieder ein positives Erlebnis. Also zwei in Folge, sagen wir mal so. Erst der Steinschlag mit positivem Outcome, wo wir dann auch mal Serviceerlebnis hatten und dann eben der Absturz, der sich ja positiv gezeigt hat. Dann an Tag 7, also quasi zur Halbzeit, kam dann das Upgrade. Das habt ihr ja quasi auch im Video gesehen. Also in der ersten Woche hatten wir ein Fahrzeug absolut Basis abgesehen von der roten Lackierung und dem weißen Interieur. Und Das hatten wir vorher besprochen und es hieß, ja, ich kann dir das dann auch so aufspielen. Dann kam mir einfach die Idee, nee, pass auf, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir machen einmal das Basismodell und dann einmal das Modell mit dem Extra für 3.800 €, also dem Enhanced Autopilot. Und ja, wieder ein positives Erlebnis, wenn man so sagen möchte. Heißt, ich glaube sogar während der Fahrt war das plötzlich aktiv. Also wir hatten telefoniert, er hat gesagt, okay, jetzt können wir das draufspielen, bin mit den einen Aufnahmen fertig. Und dann kann es weitergehen. Und zack, war das einfach da. Wie gesagt, die Hardware ist ja generell schon verbaut. Es wird alles über die Software gelöst, auch immer über die Software weiter verbessert. Der ein oder andere mag sagen, ja, da warum bekomme ich das dann nicht direkt zum Kaufpreis, wenn es denn schon sowieso an und für sich verbaut ist. Und ich sehe da den Vorteil drin, im Sinne von, wie ich es auch im Video gesagt habe, ich kann ein relativ einfaches Auto kaufen zu einem relativ günstigen Preis. Und wenn ich mich später dann doch noch entscheide, ich möchte es doch haben, kann ich es nachbuchen. Oder wenn ich das Auto verkaufe, ist es keine Wertminderung, weil ich das extra XY nicht dabei habe, sondern ich kann den Leuten ganz genau vermitteln, das ist kein Problem, können sie sich nachbuchen. Also dementsprechend hat das Auto vielleicht auch auf dem Gebrauchtmarkt, abgesehen natürlich von diesem Batterie-Lebens- Erhaltung und so weiter, auch einen, ja, sagen wir mal, besseren Wert als ein konventionelles Fahrzeug, was mit kaum Extras kam, weil ich eben diese Möglichkeit auch als Gebrauchtwagenkäufer noch habe, weiterhin die Sachen up to date zu halten, was ja so langsam erst mit Fahrzeugen, die jetzt neu rauskommen, gemacht wird und auch nicht in diesem Umfang, sondern nur teilweise, dass ich zumindest mal die Navigation frisch halten kann. Aber so Sachen wie Assistenz frisch halten, das kommt seltenst. Und an Tag 11, 12 kam dann der Roadtrip. Für gewöhnlich, wenn wir mit Elektroautos unterwegs sind und diese Touren machen, also ich sag mal so, ich habe drei verschiedene Ladekarten, Ladezugänge, wie man es auch sehen möchte. Und bei jedem Fahrzeug habe ich mir bisher vorher schauen müssen, sind die richtigen Lader auf meiner Strecke? Wie muss ich da eventuell hinfahren? Muss ich mit 100% losfahren? Ist 90% besser? Also es war schon Planung notwendig. Nicht mal unbedingt nur vom Fahrzeug her, sondern auch von den Ladekarten, von der Infrastruktur. Denn neuere E-Fahrzeuge haben ja in der Navigation die Ladepunkte mit drin. Aber was bis heute bei den meisten immer noch fehlt, dass ich auswählen kann, ich bin in Ladeverbund XY, wähle mir nur die Schnelllader aus, wo ich auch überhaupt Zugang habe. Das fehlt, glaube ich, in 99% nach wie vor. Das heißt, das war jetzt ein Roadtrip, wo ich mir keine Gedanken machen muss. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, soll ich mit 100% losfahren und quasi keinmal laden, aber das wäre relativ, ja, spaßfrei, denn eigentlich wollen wir genau sehen, wie funktioniert das dann unterwegs. Denn theoretisch hätte ich mit 100% losfahren können und hätte zumindest am ersten Tag vermutlich nur einmal 10 Minuten irgendwo laden müssen. Aber wie gesagt, wir wollten ja ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Also ohne Gedanken machen, mit 70% Ziel im Navi eingeben und los. Von der Seite her kann ich ja schon mal sagen, hat alles wunderbar funktioniert. Also Gedanken machen musste ich mir überhaupt nicht. Nicht mal nur, weil ich keine Ladekarte oder sonst was dabei haben musste, sondern weil das Ganze ja relativ automatisch funktioniert. Ladestation und Auto kommunizieren ja selber. Abrechnung funktioniert dann über die Kreditkarte. Also von dem her, man kann da in das Auto eigentlich jeden reinsetzen und sagen, los, fahr hin, wo du willst. Das passt schon. Das Einzige, wo man sich quasi noch ein bisschen Gedanken machen muss, ist beim ankommenden Laden an Ladestation XY irgendwo in der Stadt. Da gibt es natürlich keinen Tesla-Zugang. Aber unterwegs muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Was dabei entscheidend war, war die Temperatur. Beim Losfahren war es ein bisschen frisch. Dementsprechend hat er eigentlich quasi kurz nach dem Losfahren schon angefangen, die Batterie aufs Schnellladen vorzukonditionieren. Also es war mit dem SR Plus, egal ob es ein V2 oder V3-Lader war, eigentlich war entscheidender, wie die Temperatur war, auch nicht unbedingt der SOC, denn in den meisten Fällen, bis auf eine Ausnahme, waren wir immer irgendwo im Bereich zwischen 10 und 20%. Und da hat es vom Laden her keinen Unterschied gemacht, nur wie die Außentemperatur war. Das war der große Unterschied. Also wann er angefangen hat mit dem Vorkonditionieren und wie lange es dann auch quasi am Lader selber gedauert hat. Das heißt, alles unter 10 Grad dauert meistens so bis 30 Minuten, wenn man bis 80% lädt. Aber ich muss auch schon sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, oder jetzt bei diesem ersten Trip habe ich die Erfahrung gemacht, die ich dann beim zweiten Trip anwenden würde, nicht mehr bis 80% zu laden, sondern vermutlich wahrscheinlich nur bis 60, 70%. Also quasi mehr kürzere Ladestopps zu machen, als ihn bis 80 volltröpfeln zu lassen. Habe ich durchaus auch bei anderen quasi am Lader so beobachtet. Die haben eher kurz gehalten. Sei es jetzt, weil sie also nicht mehr arg weiter mussten, aber es schien einfach, ich sage mal, idealer zu sein, von 5 bis, sagen wir mal, 55% zu laden, egal mit welchem Fahrzeug man da unterwegs ist. Und sobald man dann einmal über 12 Grad kommt, dann sind es so 20 bis 25 Minuten. Einmal hat es auch beim V3 gut funktioniert, also da hat wirklich alles gestimmt. Ich glaube, so knapp 5% SOC. Es war warm genug und dann war er in 20 Minuten bei 80%. Also das war dann ein kleiner Vorteil vom schnelleren, neueren Lader, die sich ja dann auch nicht mehr quasi die Schnittstelle mit 1A und 1B teilen, sondern die volle Power jeder für sich machen kann. Was ich mir dann quasi für den nächsten Roadtrip, also wenn wir nochmal ein Modell XY bekommen würden, dann würde ich mir wahrscheinlich eher nochmal Gedanken drum machen, auf die Anzeige genauer zu vertrauen. Das heißt, wenn die Anzeige sagt, okay, jetzt bist du mit dem Laden mit 5%, dann kann man locker schon losfahren, denn die Anzeige ist etwas pessimistisch, sagen wir mal so, denn ich glaube, 100% der Fällen war es am Ende trotz schneller Fahrt, also wirklich deutlich schneller Fahrt, nicht nur 130, sondern deutlich drüber, dann der Fall, dass plötzlich noch mehr SOC drin war als vorher geschätzt. Also theoretisch könnte man vielleicht sogar sagen, okay, 1% Ankunft, dann können wir jetzt weiter losfahren. Weil schlussendlich sagt er dann auch, pass auf, wenn du noch ankommen möchtest, dann musst du jetzt unter, 100, was war es zum Schluss, unter 105 oder unter 120 km/h fahren. Dann kommst du da noch an. Ansonsten wird es eher nichts. Und das war auch das nächste große, also auf diese Anzeige konnte man sich wunderbar verlassen. Der hat teilweise sogar am Supercharger immer, sagen wir mal, selber von sich aus zu weit geladen, weil er eigentlich immer so weit geladen hat, dass vom Losfahren an es hieß, du kommst mit 20% an. Was natürlich vom Laden jetzt nicht so clever ist, weil wenn man weiterladen müsste, kommt man nicht in ein schönes Fenster rein. Was natürlich aber, wenn man an einem Endpunkt ankommt, dann auch noch clever ist, denn dann hat man im Standardreichweite plus, glaube ich, so irgendwas zwischen 80 und 100 Kilometer noch drin. Und damit kommt man locker über den Tag, wenn man da noch so in der Gegend rumfährt und auch in den meisten Fällen zum nächsten Supercharger, um seine weitere Strecke fortzusetzen. Fahren, elektrisch fahren, Langstrecke mit dem Basismodell würde ich in Zukunft eher so machen, dass ich sage, okay, ich kann es unterwegs auch mal fliegen lassen, irgendwas zwischen 140 und 200 km/h ist ja überhaupt kein Problem. Aber mach es dann so, dass ich wirklich nur bis 60, 70% lade und in der Hoffnung, dass ich auch mit, sagen wir mal, rund 5% am Lader ankomme, dass ich da am meisten raushole. Was wir in den Kommentaren ja auch schon ein bisschen diskutiert haben, so viel große Vorteile wird die Long Range oder die Performance-Variante wahrscheinlich gar nicht haben am Lader, denn die muss ja auch so gesehen mehr Batterie dann mit dieser stärkeren Ladeleistung voll machen. In Kurzform gab es bei diesem Roadtrip überhaupt keine Probleme. Alles hat ohne Einschränkung funktioniert. Die Reichweitenangst war auch überhaupt nicht vorhanden. Und besonders das fehlende Gefiddel mit irgendwelchen Apps oder irgendwelchen Karten hat mir persönlich schon sehr gut gefallen. Auch dass die Software zum einen mal gesagt hat, du musst bis da und da fahren, du musst da laden, dann musst du da nochmal laden und dann kommst du an mit so und so viel Prozent. Und man konnte sich zu 100% auf diese Anzeige verlassen. Also da war ein Supercharger da, sagen wir es mal so, denn das kennen wir auch, dass die Navis mal sagen, doch, da ist ein Lader und dann ist da zwar ein Lader da, aber der ist nicht in Betrieb und das ja, fehlt halt auch. Und inzwischen hat man jetzt über Software, Stand, Update XY auch die Möglichkeit zu sehen, okay, da sind von 14 Schnellladern 3 frei, also zumindest kann ich noch irgendwie laden und das fehlt halt auch bei vielen anderen. Zwischen diesen ganzen Tagen oder nach dem Roadtrip, ja, wie soll man sagen, es hat sich eigentlich irgendwann zu einem normalen Autofahren entwickelt, sagen wir mal so. Also es war die geringste Umstellung überhaupt, die wir in den letzten irgendwas zwischen 3 und 5 Jahren mit einem alternativen Antrieb hatten. Und es war auch ein rundum positives Erlebnis, was das reine Elektroautofahren angeht, was die Software angeht, was vor allem den Verbrauch angeht. Also der ist nach wie vor super beeindruckend. Und um zum Schluss vielleicht nochmal um das Thema Qualität rumzutänzeln. Also, wie gesagt, Servicequalität besser als jede andere Servicequalität, die ich in den letzten 10, 15 Jahren erlebt habe, vom reinen Service. Es kann natürlich sein, dass das ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, jetzt, ich sag mal, im ersten Jahr von diesem neuen Team, glaube ich, kriegt man da mitunter den besten Service, den man derzeit irgendwo so bekommen kann. Und was das Thema Qualität angeht, im Video habe ich es kurz angerissen, das Fahrzeug wird ja jetzt, glaube ich, so knapp 2, 3 Jahre produziert und da merkt man schon, es gibt eigentlich nichts mehr, was stark zu kritisieren wäre. Natürlich, wenn man da sucht, findet man irgendwas mit den Spaltmaßen, aber das findet man auch bei anderen Fahrzeugen. Es war ein Gummi ein bisschen schief drauf, aber das ist auch nichts, was wir nicht von anderen deutlich teureren Fahrzeugen kennen. Also wenn man vor allem den Preis und die Preis-Leistung dieses Fahrzeugs vergleicht mit anderen Fahrzeugen, die im Bereich 35.000 bis 40.000 Euro kosten, dann muss man da eher sagen, dass die Qualität und die Leistung bei den anderen, also nicht nur die Motorleistung, sondern generell die Leistung, was die Fahrzeuge und Hersteller bieten, eher schwach geworden ist bei etablierten Marken und da der Preis im Verhältnis zur Leistung mehr angezogen hat, als die Leistung zugenommen hat. Und zumindest mal beim Basismodell sieht es so aus, dass man ein rundum gutes Paket bekommt, was echt schwer ist zu vergleichen mit etablierten. Also egal in welche Richtung ich es vergleiche, wenn ich es mit preislich gleichen E-Fahrzeugen vergleiche, sieht es schlecht aus, denn er kommt weiter, er ist stärker, er ist sparsamer. Wenn ich es mit Fahrzeugen in der Mittelklasse vergleiche, die kosten erstmal mehr, meistens das Doppelte. Und gut, dann klar, wenn man ein bisschen sucht, dann sieht man vielleicht ein paar Unterschiede in der Qualität vom Basismodell aus. Aber dann hat man auch wieder ein Fahrzeug, was rundum fertig ist. Und bei den anderen müsste man dann noch ein, zwei Extras draufhauen, um da auf ein ähnliches Niveau zu kommen. Und dann muss ich dann aus schwäbischer Natur sagen, da wird es dann auch schon wieder schwierig zu argumentieren. Wenn ich überwiegend für den Stempel auf der Haube das 2,5-fache an Geld dann hinlegen muss. Zum Schluss kam dann relativ knapp ja nach dem Roadtrip auch nochmal die Rückgabe, also Tag 14, wenn man so möchte. Wir hatten übrigens durch die Thematik mit der Scheibe auch nochmal einen zusätzlichen Tag bekommen und haben dann allerdings das Auto, ich glaube, wieder auf einem passenden Rückweg, also wo wir sowieso auch wieder an Köln vorbei sind, auch da wieder abgegeben. Da war es dann noch zu den Öffnungszeiten, da war dann auch noch jemand da, der ist einmal kurz ums Auto rumgelaufen und hat gesagt, super, passt alles, war alles gut und fertig. Von dem her auch die Rückgabe war vielleicht nicht komplett kontaktlos, ja, aber auch hier wieder ohne Probleme, wobei so gesehen eine Rückgabe war jetzt nicht irgendwie super spannend. Und um das Tagebuch dann auch zu beenden mit der quasi, sagen wir mal, letzten Seite, ich bleibe nach wie vor bei meinem Statement aus dem Fazit des Videos. Wenn wir gezwungen werden würden, umzusteigen, dann wäre das ganz klar meine erste Wahl. Vermutlich auch jetzt mit LFP-Akku oder sonst was. Das Einzige, was ich noch überlegen würde, ob ich vielleicht aus ein, zwei extra Gründen, also sagen wir mal Innenraum, Verschönerung oder sonst was, vielleicht doch in Richtung Long Range gehen würde. Aber das wäre dann wirklich eine Option, die quasi, sagen wir mal, mit der Finanzbuchhaltung besprochen werden müsste, ob das Sinn macht oder nicht. Denn vom reinen Strecke machen würde die Standardreichweite locker ausreichen. Und es gibt für mich auch nach wie vor kein vergleichbares Fahrzeug, was so gut, so einfach funktioniert, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also dass man das auch, ich sage mal, getrost irgendwie jemand anders an die Hand geben kann und sagen kann, ja, wenn du irgendwie an einen Punkt kommst, wo du denkst, oh, ich komme nicht mehr so weit, dann gib das einfach ins Navi ein und dann sagt er dir, wo du hinfahren musst. Und das ist einfach bei den anderen derzeit nicht gegeben. Unter dem Umstand, dass wir nicht wirklich jetzt umsteigen müssten, ist es trotzdem auch so im Hinterkopf zu sagen, ja, wir wissen ja nicht so ganz, wie die Zukunft jetzt aussehen wird, wie das Ganze weitergehen wird. Und auch da bin ich jetzt von der Tendenz schon stark in diese Richtung unterwegs. Nicht, dass ich jetzt irgendwie meine generelle Ansicht geändert hätte. Es gibt auch noch andere Wunschkandidaten, die allerdings preislich eben in anderen Sphären unterwegs sind, dass es schwierig wird zu sagen, ah ja, ich kaufe jetzt eben mal noch schnell so einen schönen letzten Verbrenner. Und das ist dann eher dann vom Preislichen eher mal in der machbaren Region.